Lieber Markus, da hast du und da habt ihr mir ja ganz schön eine mitgegeben jetzt. Ne? Ich kann ja nur enttäuschen. Nein, Scherz beiseite. Ich sage erst mal, auch im Namen von meiner Frau, die irgendwo hier im Raum sein muss, ganz, ganz herzlich danke für eure Einladung, für euer Vertrauen, für euer Willkommen. Und das tut einfach gut nach 13 Jahren, die wir hier sein durften mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Antje hat viel im Gokihaus ja gedient und in die Heimat zurückzukommen. Es ist und bleibt unsere Gemeinde, auch wenn wir im hohen Norden jetzt im Dienst stehen. Und auch nochmal vielen Dank von unserer Seite, liebe Sarah Louise, lieber Stefan und euer Team. Also ihr habt Großartiges geleistet. Danke für dieses hohe Maß an Wertschätzung, das wir erfahren durften von euch und von allen, die beteiligt waren. Das ist ein großer Schatz für eine Gemeinde. Und lasst mich mal so sagen, wir haben bei uns im Werk auch immer einen Gottesdienst als Dienstgemeinschaft, der jetzt seit Monaten schon nicht mehr stattfinden kann, aus bestimmten Gründen. Und ich möchte euch einfach sagen, ihr habt einen Schatz mit so einer Gemeinde. Und bitte tut das wertschätzen. Das ist was ganz Besonderes. Wir würden uns manchmal danach sehnen, wieder Gemeinde erleben zu dürfen. Und wir nehmen am Online-Gottesdienst an hier teil. Deswegen auch liebe Grüße an alle, die online dabei sind. Ganz besondere Grüße nach London zu unserer Tochter Amelie, die ich weiß, die ist auch dabei. Es ist einfach schön, so über die Technik verbunden zu sein. Ja, das vorweg. Und ich will heute über ein Thema sprechen und einleitend dazu eine Geschichte oder einen Teil einer Geschichte vorlesen aus dem Alten Testament, das uns mit in das Thema hineinnehmen soll, aus dem 1. Mose. Da heißt es: Abraham kehrte in den Süden des Landes Kanaan zurück und mit ihm seine Frau und sein Neffe Lot. Ihren ganzen Besitz führten sie mit sich. Abraham war sehr reich, er besaß viele Viehherden, dazu Silber und Gold. Dann springe ich etwas. Wie Abraham war auch Lot sehr reich, er besaß viele Schafe, Ziegen und Rinder und eine große Anzahl Diener und Mägde. Darum gab es nicht genug Weideplätze für alle Viehherden. Sie konnten unmöglich zusammenbleiben, zumal die Kanaaniter und Perisiter noch im Land wohnten. Immer wieder gerieten Abrams und Lots Hirten aneinander. Abraham besprach das mit Lot: Es soll kein böses Blut zwischen unseren Hirten geben. Wir sind doch Verwandte und sollten uns nicht streiten. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Das Land ist groß genug. Entscheide du, wo du dich niederlassen möchtest. Wenn du den Westen wählst, gehe ich nach Osten. Wenn du lieber nach Osten ziehst, gehe ich nach Westen. Soweit diese kleine Begebenheit. Entscheide du, wo du dich niederlassen willst. Wenn du nach Westen gehst, gehe ich nach Osten oder eben umgedreht. Es geht mir in dieser Predigt um ein Thema, um das Thema Entscheidungen. Entscheidungen, genauer gute Entscheidungen. Wie treffe ich gute, richtige oder, wer es etwas geistlicher will, gesegnete Entscheidungen für mein Leben? Und was ist, wenn ich mich mal falsch entschieden habe? Wie gehe ich damit um? Also diese ganze Thematik Entscheidungen, das soll uns heute miteinander beschäftigen. Warum ist es wichtig, sich mit dem Thema Entscheidungen auseinanderzusetzen? Nun, einfach deswegen, unser ganzes Leben ist von unseren Entscheidungen bestimmt geprägt, die wir so oder anders treffen. Der Psychologe Viktor Frankl hat es mal so auf die Spitze getrieben mit einem Satz, und der ist sehr herausfordernd. Ich warne so ein bisschen vor. Er schreibt: Was also ist der Mensch? Es ist das Wesen, das immer entscheidet, was es ist. Nochmal: Was ist der Mensch? Es ist das Wesen, das immer entscheidet, was es ist. Nicht nur dein Leben oder deine Lebensumstände, sondern du als Mensch, wie du denkst, wie du fühlst, wer du eigentlich bist, das alles ist von deinen Entscheidungen abhängig. Du bestimmst mit deinen Entscheidungen, wer du letztlich bist, nicht die Umstände. Du bestimmst nicht die Umstände. Und mir sind alle Einwände bekannt, die man gegen so eine Aussage natürlich haben kann. Wenn du wüsstest, wenn du meine Lebensumstände kennen würdest, wenn du wüsstest, in welchem Elternhaus ich groß geworden bin, wie mir übel mitgespielt wurde, wenn du wüsstest, was mein Partner mit mir macht oder meine Partnerin, wenn du meinen Chef kennen würdest und so weiter und so weiter. Es gibt 1000 Einwände, die man gegen so einen Satz vorbringen kann. Viktor Frankl hat diesen Satz in seinem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen geschrieben im Dezember 1945. Viktor Frankl war Jude. Viktor Frankl und seine ganze Familie waren im KZ. Erst im Ghetto, dann im KZ. Seine ganze Familie wurde ausgerottet. Und trotzdem, angesichts dessen, hat er diesen Satz geschrieben und auch danach gelebt. Ich denke, wenn so ein Mann sowas sagt, hat das mehr Gewicht, als vielleicht, wenn ich aus meiner Wohlfühl- und Komfortzone sowas sage. Für uns, wir haben ja ein Werk, wo viele Mütter im Jahr, so etwa 600 Mütter und 1000 Kinder durchgehen. Für uns ist das ein ganz wesentlicher Ansatz für unser therapeutisches Konzept, den Müttern mitzugeben, du entscheidest über dein Leben. Du bist kein Opfer. Kein Opfer der Umstände, kein Opfer deiner Mitmenschen. Du kannst immer was entscheiden. Es gibt Ereignisse, die habe ich nicht in der Hand. Aber zwischen Ereignis und Erlebnis, dazwischen bin ich mit meiner Entscheidung. Und das ist ganz wichtig, den Menschen zu vermitteln, du kannst entscheiden. Du hast es auch ein Stück weit in der Hand. Natürlich kann ich bestimmte Ereignisse meines Lebens nicht beeinflussen. Aber wie ich auf das Ereignis schaue und was ich daraus mache und wie es auf mich wirkt, das ist das, was entscheide ich. Und das kann auch stärken einen Menschen. Das beginnt in dem Moment mit den Entscheidungen, wenn du morgens aufwachst. Ich weiß nicht, wie du dich wecken lässt, ob durch Vogelgezwitscher oder durch einen Wecker oder durch Nachrichten, keine Ahnung. Auf alle Fälle, die erste Entscheidung, die du dann treffen musst, ist die, wie du damit umgehst. Das eine ist das Ereignis, ja, der Wecker klingelt, das andere ist, wie erlebe ich das? Oh super, auf in den Tag. Weiß nicht, ob das die Mehrheit ist, ich glaube eher nicht. Ja, was mache ich aber dann daraus? Bin ich derjenige, der sagt, okay, ich stehe auf? Oder bist du derjenige, der sich auf die Seite dreht, der vielleicht nochmal draufdrückt und sagt, oh, nochmal 5 Minuten. Wie du auch immer dich entscheidest, es wird deinen weiteren Fortgang des Tages zunächst mal beeinflussen. Wenn du nämlich erstmal dich auf die Seite drehst und nochmal wegschlummerst, kann es passieren, dass du ganz schön in Hektik kommst. Und dass der Chef vielleicht schon am Eingang steht vom Unternehmen und sagt, hey, heute schon wieder zu spät. Dann kriegst du ganz schön Druck. Also wie auch immer, wie du dich entscheidest, hängt ab davon, wie dein Tag verläuft. Unsere Entscheidungen, die wir treffen, haben Einfluss auf unser Leben. Du bist heute hier, weil du entschieden hast, heute hier sein zu wollen. Gehe ich mal von aus. Du bist nicht gezwungen worden, herzukommen. Heute müssen wir laufend entscheiden. Viel mehr, als Menschen früher entscheiden mussten. Denn wir leben in einer multioptionalen Welt. Ja? Also, wir haben heute viel mehr Entscheidungen zu treffen als früher. Denn wenn du dich entschieden hast, aufzustehen, dann fangen die Probleme ja erst an. Also die mit den Entscheidungen. Eben, ja, also was machst du? Also ich mache das zumindest so, meistens, wenn ich es nicht am Abend vorher schon gemacht habe, ich gehe zu meinem Kleiderschrank und überlege mir dann, und da kommen schon wieder die nächsten Entscheidungen, was ziehe ich denn heute an? Kennt ihr das? Ja, manchmal ist man in der Option gar nicht, was ziehe ich an, sondern was passt gerade noch. Aber ja, das ist eine Frage, die sich Generationen vor uns, die Menschen, nie stellen mussten. Weil die hatten gar keine Wahl, was sie anziehen. Sie hatten nur ein Gewand. Das haben sie sommers wie winters getragen, wenn es so war. Die konnten gar nicht entscheiden. Wir müssen das entscheiden. Vielleicht hast du eine gewisse Sehnsucht nach diesen Zeiten, wo es gar nicht so viele Entscheidungen gab. Oder du verfällst auf eine andere Entscheidungsmöglichkeit, zumindest was das Anziehen anbelangt. Und vielleicht können wir das Bild mal sehen. Das ist der Kleiderschrank von Mark Zuckerberg. Fällt euch was auf? Hey, er hat eine Entscheidung getroffen, irgendwann mal. Eine grundlegende Entscheidung, die ihm dann die Entscheidung am Morgen relativ erleichtert. Seine Entscheidung war, hey, für mich gibt es nur 2 Dresses. Ja, also und zwar immer einheitlich grau. Entweder T-Shirt oder Hoodie. Was anderes gibt es nicht. Ja, ist eine Lösung, wenn man denn das ganze Jahr so rumlaufen will. Also für mich wäre es jetzt ein bisschen eintönig, aber okay, es kann eine Entscheidung sein, die mir das Leben ein Stück weit erleichtert. Eine Entscheidung weniger, die er am Tag treffen muss. Ja? Der Mann muss ja wahrscheinlich viele Entscheidungen am Tag treffen. Ja, für alle anderen, die kleidungsmäßig doch auf mehr Abwechslung stehen, beginnt schon früher morgen diese Tortur der zu treffenden Entscheidungen. Denen können wir nie entfliehen. Und das begleitet uns den ganzen Tag bis abends, wenn wir einschlafen. Dann ist deine letzte Entscheidung vielleicht, welche Position wähle ich jetzt zum Einschlafen? Dann erst endet das zumindest bewusst. Das, was uns heute so zu schaffen macht, ist, ich habe es schon eingangs erwähnt, wir leben in einer multi-optionalen Welt. Wir haben vielfältige Entscheidungsmöglichkeiten. In früheren Zeiten gab es das, wie gesagt, nicht. Was früher jemand vom Beruf wurde, war vorgeprägt. Der Sohn wurde das, was der Vater war. Und der wurde das deswegen, weil es der Großvater schon war. Wen man geheiratet hat, hat die Familie schon vorab entschieden. Heute ist das ja in manchen Kulturen immer noch so. Oder was die Frau war, war auch klar. Die Frau war für Kinder und für Herd und für Heim und bestenfalls noch für Kirche da. Ja, zum Glück sind wir nicht mehr in diesen Zeiten, oder? Sind wir uns, glaube ich, einig. Also ein Tag war wie der andere. Wochenende gab es nicht. Es gab kein Wochenende. Freizeit, was ist das? Die Leute haben immer gearbeitet. Urlaub, unbekannt. Geschweige denn Rente, kannte man alles nicht. Also es war alles vorgeprägt. Gegessen wurde das, was es gerade gab, was man sich gerade leisten konnte. Und wie ist das heute? Hast du schon mal versucht, ein Müsli dir auszusuchen im Supermarkt? Also, ich war neulich im Supermarkt und, hey, meterweise nur Regale, nur mit Müsli und Cerealien, wie man so neudeutsch sagt, ne? Also, was man es nicht alles gibt, ja? Oder Joghurt oder Marmelade, ist vollkommen egal was. Hey, du hast so eine Auswahlmöglichkeit, dass es schon wieder in Stress ausartet, welche Wahl du eigentlich treffen sollst. Weißt du, wie viele Entscheidungen der Mensch am Tag trifft? Was schätzt ihr? Wirft mal eine Zahl rein. 100. Ja, 100. Wer bietet mehr? Lauter? Ich höre nichts. 3000 ist schon nicht schlecht. Reicht doch nicht. 20.000 Entscheidungen. Sagen Neurobiologen, 20.000 Entscheidungen treffen wir am Tag. Zum Glück die ganz überwiegende Mehrheit dieser Entscheidungen vollkommen unbewusst. Vollkommen, du entscheidest, nimm nur mal eine Autofahrt. Du bist bei der Autofahrt, musst du nur mal überlegen, wie viele Entscheidungen du treffen musst. Wenn du nur von hier nach Hause fährst nachher. Du musst laufend entscheiden. Das machst du alles unbewusst. Ja, zum Glück, sonst könnten wir gar nicht leisten, dass wir das bewusst machen. 20.000 Entscheidungen. Aber es bleiben noch genug Entscheidungen, die wir bewusst treffen müssen. Und dann ist die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen, wie treffe ich in meinem Leben eigentlich die richtige Entscheidung, wenn es drauf ankommt? Was sind gute Entscheidungen? Und dieser Frage, der wollen wir jetzt mal nachgehen. Gute Entscheidungen sind wichtig, denn ein gutes Leben ist das Resultat guter Entscheidungen. Also wenn du laufend schlechte Entscheidungen triffst, ist es unwahrscheinlich, dass du ein gutes Leben führst, oder? Würde sich ja irgendwie widersprechen. Deswegen, wenn du ein gutes Leben führen willst, dann ist es sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen, wie ich gute Entscheidungen treffe. Wie auch immer du für dich gut definierst. Also, es gibt kein gutes Leben ohne gute Entscheidungen. Wer im Leben immer falsch abbiegt, kommt früher oder später auch in eine Sackgasse oder ins Chaos. Es gibt dieses Bild von der Leiter, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn du die Leiter an der falschen Wand anlehnst, ist es vollkommen egal, wie schnell du die Sprossen erklimmst. Ja? Wenn du die Leiter an der falschen Lebenswand anstellst, am falschen Ziel, dann ist es egal, wie schnell du hochkommst, weil du bist immer am falschen Ort nachher. Also entscheidend ist erstmal, die Leiter an der richtigen Stelle anzulegen. Ja, deswegen meinen Mitarbeitern sage ich manchmal, wenn sie sagen, oh, ich bin noch nicht fertig, wir hatten eigentlich vor, irgendwie bis dahin dann fertig zu sein, sage ich, ist nicht so schlimm. Richtung ist wichtiger als Geschwindigkeit. Ja, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Richtung ist wichtiger als Geschwindigkeit. Es ist selten, dass die Geschwindigkeit in der Priorität vorne liegt. Und Geschwindigkeit allein bringt es eben nicht, wenn ich in der falschen Richtung unterwegs bin. Also, was sind gute Entscheidungen? Gute Entscheidungen sind in meinen Augen bewusste Entscheidungen. Bewusste Entscheidungen. Viele Menschen treffen heute überhaupt keine Entscheidung mehr. Uns begegnen immer wieder Mütter bei uns in unserer Einrichtung, die andere für sich entscheiden lassen, die gar nicht mehr in der Lage sind und gar nicht mehr gewohnt sind, zu entscheiden. Es ist wichtig, dass man sich Entscheidungen auch stellt. Und das ist nicht einfach in der heutigen Zeit. Wir leben nicht nur in einer multi-optionalen Welt, wir leben auch in einer sehr schnellen Welt, wo alles sehr schnell und sehr rasch vonstatten geht. Das macht es uns gerade nicht einfacher, weil die Halbwertszeit der Wirksamkeit unserer Entscheidungen nur sehr kurz ist. Also wir müssen immer wieder neu entscheiden, in sehr kurzen Abständen. Und das macht es schwierig. Deswegen sind viele Menschen wie Fähnchen im Wind. Heute hierhin, morgen dorthin. Ihr Leben verläuft im Zickzack, orientierungslos. Und so orientierungslos begegnen sie uns dann noch manchmal. Und das ist nicht einfach, so jemanden Menschen erstmal zu sagen, hey, wo ist denn dein Kompass eingestellt? Hast du schon mal auf deinen Kompass? Du hast einen Kompass. Stell doch mal, wir sind Segler, meine Frau und ich, wir segeln ganz passioniert. Und wichtig ist, den Kurs erstmal festzusetzen. Wo willst du eigentlich hin? Manche wissen das gar nicht. Nicht manche, viele wissen es nicht. Viele haben gar keinen Kurs gesetzt, weil sie gar kein Ziel im Auge haben. Und dann werden sie herumgeworfen wie ein Fähnchen im Wind. So jetzt auch vielleicht besonders in diesen Corona-Zeiten. Deswegen, gute Entscheidungen sind bewusste Entscheidungen. Was meine ich damit? Gute Entscheidungen sind erstmal selbstbewusste Entscheidungen. Und wenn ich von Selbstbewusstsein spreche, dann meine ich jetzt nicht das Selbstbewusstsein, das sich dann ausdrückt in übersteigertem Selbstbewusstsein. Also ich bin der Größte, das meine ich nicht. Ich meine es in der eigentlichen Bedeutung des Wortes selbstbewusst. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Selbstbewusstsein heißt, ich treffe meine Entscheidung. Eine Entscheidung, die mir entspricht. Eine Entscheidung, die es mir recht macht. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also ich darf mich selber lieben. Ich soll mich selber sogar lieben. Ja, was denn an mir? Wie bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Weißt du das überhaupt? Hast du dir die Frage mal gestellt? Wem mache ich es recht? Mache ich es mir auch recht mit meinem Leben? Ja, du darfst dir es recht machen mit deinem Leben. Ich rede jetzt nicht von Egoismus oder Egozentrik. Ich rede von Selbstliebe. Was sind meine Stärken und meine Schwächen? Ganz wichtig zu wissen, wer bin ich überhaupt? Was zeichnet mich aus? Und wo habe ich vielleicht mehr so meine Schwachpunkte? Häufig lassen wir das von anderen entscheiden. Kennt ihr das so aus der Kindheit? Ihr habt sowas mitbekommen, dass deine Eltern oder deine Geschwister gesagt haben, wie du eigentlich bist. Und manche Leute stellen das ihr ganzes Leben lang nicht mehr in Frage. Sondern die sind dann so, sagen sie, denken sie. Das muss aber noch lange nicht die Wahrheit sein. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, ich habe zwei linke Hände. Hey, kein Wort von wahr, habe ich später dann erst festgestellt. Das stimmt überhaupt nicht. Der hat mich nur nie rangelassen, weil er es gern selber machen wollte. Und da ging es schneller und problemloser, weil er dann natürlich gewohnt war. Klar, ich bin heute auch noch nicht der Handwerksfreak, einfach mangels Übung und ich auch keine Zeit habe. Aber ich habe keine zwei linken Hände. Irgendwann musste ich mich von diesem Gedanken mal verabschieden und lösen, sagen, hey, das war falsch. Das war einfach eine Lüge. Jetzt nicht bewusst von meinem Vater, ja, aber es war was, was mich irgendwo getroffen hat und was irgendwo Weichen gestellt hat, wo ich dachte, hey, will ich nicht mehr. Also, wer bist du? Welche Stärken, welche Schwächen hast du? Was sind deine Werte und Ziele im Leben? Auch das hat was mit dir zu tun. Was sind deine Werte? Lebst du gemäß deinen Werten, gemäß den Zielen, die du dir mal vielleicht vorgenommen hast? Ich hoffe, du hast sowas. Eigentlich hat jeder Mensch einen Wertekanon, den hat er meistens schon geprägt von der Jugend oder von der Kindheit auf, von seinem Elternhaus auch mitvermittelt bekommen. Was ist denn, hast du mal überlegt, was sind deine Top-Werte? Das sind so Werte, für die du lebst und für die du stirbst. Das sind Werte, wo du sagst, wenn da jemand dran geht, dann werde ich zum Tier. Dann kriege ich so einen Hals. Also ich habe so einen Wert, mein Top-Wert ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist für mich, ich bin Jurist, ja, also ich bin nicht umsonst Jurist geworden, aber das war immer schon mein Topwert, weil ich als Kind schon in der Schule habe ich mich immer mit den Lehrern angelegt, wenn ich das Gefühl hatte, einer meiner Mitschüler wird schlecht behandelt. Da wusste ich noch lange nichts davon, dass ich irgendwann mal Jura studieren werde. Und da wusste ich noch gar nichts von einem Topwert Gerechtigkeit. Aber ich war immer schon jemand, der war, wenn ich das Gefühl habe, jemand wird ungerecht behandelt, dann gehe ich dagegen. Und das ist heute noch so. Wenn ich das Gefühl habe, jemand wird ungerecht behandelt, dann trifft mich das. Also was sind deine Top-Werte? Es gibt genug Tests, wo man das austesten kann. Ich mache dir Mut, das mal auszutesten, wenn du es noch nicht gemacht hast. Was sind die Top-Werte und abgeleitet aus den Werten dann auch deine Ziele, die du verfolgst? Was sind deine Lebensziele? Was möchtest du erreichen? Was sollen Menschen am Ende deines Lebens mal über dich sagen? Was soll mal, ganz bekannte Übung aus dem Mentoring, was soll mal auf deinem Grabstein stehen? Bitte nicht, er oder sie hat es allen Menschen recht gemacht, nur sich selber nicht. Das fände ich keinen erstrebenswerten Grabsteinspruch, oder? Also, was soll da mal stehen? Machst du dir darüber Gedanken? Worauf willst du deinen Kompass deines Lebens ausrichten. Ganz wichtig. Ja, was auch hilfreich ist und was man unbedingt klären sollte, was ist meine Berufung? Was ist meine Berufung? Ich denke, dass nach Gottes Wort, wenn ich es richtig verstehe, jeder Mensch nicht nur einzigartig ist. Das sowieso. Es gibt jeden Menschen nur einmal auf dieser Welt und das macht ihn ja so besonders wertvoll. Aber auch jeder Mensch hat eine einzigartige Berufung. Was ist meine Berufung? Warum hat Gott mich geschaffen? Warum hat Gott mich hier hingesetzt und nicht woanders? Was will ich und soll ich mit meinem Leben anfangen? Deine gesamte Existenz ist nicht Ergebnis eines blinden Zufalls, sondern von Gott gewollt und geplant. Das drang auch in den Gebeten sehr schön durch jetzt heute Morgen, weil Gott dir eine Aufgabe zugedacht hat. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon von John Strzelecki das gelesen hat, The Big Five for Life oder Das Café am Rande der Stadt oder so. Es war so lange in der Bestsellerliste. Und er spricht davon, jeder Mensch hat einen ZDE, einen Zweck der Existenz. Als ich das Buch las, dachte ich, hey, tolles Buch, tolle Aussage. Absolut richtig, aber einfach nur abgeschrieben. Die Bibel ist 2000 Jahre alt, da kann man das auch nachlesen. Jeder von uns hat eine Berufung, einen Zweck der Existenz. Warum du da bist. Ja, und es ist wertvoll, sich mal Gedanken darüber zu machen, warum gibt es mich überhaupt? Was ist eigentlich meine Aufgabe hier auf dieser Welt? Es gibt dieses Bild, was mir sehr geholfen hat, dass man sagt, die Welt ist eigentlich wie so ein Quiz. Stell dir vor, du hast ein Quiz. Das Leben stellt dir Fragen. Und jedem Menschen andere. Und es ist deine Aufgabe, die Fragen, die dir das Leben stellt, zu beantworten. Das ist Berufung. Welche Fragen stellt dir dein Leben? Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Und auch die Antworten sind ganz individuell. Welche Fragen stellt dir dein Leben? Und das hat was mit Verantwortung zu tun. In dem Begriff Verantwortung steckt das Wort Antwort. Also welche Antwort gibst du deinem Leben und den Fragen, die dein Leben dir stellt? Und vielleicht setzt du dich heute Nachmittag mal hin und schreibst mal nur mal die Fragen auf, die dein Leben dir bisher gestellt hat und ob du darauf schon eine Antwort hast. Weil als Christ bin ich der Überzeugung, dieses Leben ist ja nur eine Durchgangsstation. Es soll mich ja Christus ähnlicher machen. Also ich sag mal so, das ist so Bootcamp für den Himmel. Ja, also Vorbereitungstraining. Und ich denke, diese Fragen, die mir das Leben stellt, ist eine Vorbereitung. Ich soll Antworten geben und soll darüber Christus ähnlicher werden. Das ist das Ziel. Und deswegen muss ich auch meine Antworten dann dafür finden. Das ist Teil meiner Verantwortung. Und da wünsche ich euch einfach auf dieser Reise, dass ihr das als eine Herausforderung annehmt und als etwas Schönes, etwas, an dem man wachsen kann. Also, wie entscheidest du dich? Welche Fragestellung hast du in deinem Leben? Wie willst du darauf antworten? Ich habe eine Berufung, dieses Werk in Nazareth direkt an der Küste zu führen. Und diese Berufung ist eine grundlegende Entscheidung und hat Konsequenzen für mein Leben. Wir sind passionierte Segler, meine Frau und ich, seit einigen Jahren, weil wir an der Nordsee leben. Und ich würde gern mal so wenigstens ein paar Monate, wenn nicht sogar mal ein, zwei Jahre, durch die Welt segeln. Das ist so ein Traum von mir. Aber es wird ein Traum bleiben. Ja, es wird zumindest erstmal ein Traum bleiben, weil ich habe eine Berufung, ich habe eine Aufgabe und der widme ich jetzt momentan mein Leben und die hat Priorität. Ja, und das ist, hat mich Gott hingestellt und das ist meine Aufgabe jetzt. Und das hat Konsequenzen für mein Leben. Klar, ich kann keine Weltumsegelung jetzt machen. Geht nicht, vielleicht später mal. Vielleicht bleibt es aber auch nur ein Traum. Also, fassen wir nochmal zusammen. Gute Entscheidungen sind bewusste Entscheidungen. Gute Entscheidungen sind selbstbewusste Entscheidungen. Und selbstbewusste Entscheidungen berücksichtigen meine Werte, meine Ziele, meine Berufung. Und jetzt komme ich zum Höhepunkt und zum Schluss. Bewusste Entscheidungen sollten immer auch, zumal für einen Christen, gottbewusste Entscheidungen sein. hey, vergesst den Gott-Faktor nicht in eurem Leben. Das ist ein großes Pfund, mit dem wir wuchern können als Menschen, die gläubig an Jesus Christus sind. Wirklich, vergesst es nicht. Ich bin auch ein Schaffertyp, ich bin auch jemand, der gerne Ziele verfolgt, der gerne vorangeht, und manchmal vergesse ich Gott über dem Ganzen. Geht euch das auch manchmal so? Wir haben es so erfahren in unserem Leben, dass wir immer dann, wenn wir Gott an wichtigen Weichenstellungen unseres Lebens ganz konkret gefragt haben, er auch ganz konkret geantwortet hat. Ganz konkret. Durch Menschen, die uns über den Weg geschickt wurden und die unsere Fragen beantwortet haben, ohne dass sie um die Fragen wussten. Durch Türen, die plötzlich aufgegangen sind, wo Leute gesagt haben, hey, könntest du dir nicht vorstellen, das und das mal zu machen? Oder durch eine Bibelstelle, die plötzlich Gewicht bekam, ohne dass wir eigentlich danach gesucht haben. Was es auch immer ist, hey, frag Gott, bezieh ihn in deine Entscheidungen ein. Das ist schlicht ein Gebot der Vernunft. Gott hat dich geschaffen, er kennt dich besser als du selber. Denn du kannst ja nicht mal dem glauben, was du selber denkst mitunter, oder? Ja, ist so. Manchmal kann man dem nicht vertrauen, was man selber denkt. Da braucht man manchmal noch eine Korrektur. Hey, Gott kennt dich. Gott kennt nicht nur dich, er kennt die Lebensumstände, in denen du lebst, er kennt deine Stärken und Schwächen, selbst wenn du sie nicht kennst. Und er weiß ganz genau, was der gute und gesegnete und richtige Weg für dich ist. Deswegen will ich euch Mut machen, in den entscheidenden, wenigstens in den entscheidenden Phasen eures Lebens, wirklich Gott mit einzubeziehen. Und dann wird er euch auch führen. Vielleicht bist du so, dass du sagst, höre ich das erste Mal, dass ich Gott in eine Entscheidung mit einbeziehen kann. Vielleicht bist du so, dass du sagst, habe ich noch nie Gott mit einbezogen. Wer ist dieser Gott? Ich kenne ihn ja eigentlich gar nicht richtig. Aber ich möchte Gott in Zukunft mit einbeziehen. Ich möchte mit Gott zusammen leben. Ich möchte mein Leben mit Gott führen in Zukunft. Vielleicht bist du so, dass du sagst, ich möchte heute, und das kann die beste Entscheidung deines Lebens sein, ich möchte mich für Gott entscheiden. Ich möchte heute eine Entscheidung für Gott treffen. Die Bibel spricht dann von Bekehrung. Nach meiner Erfahrung ist Bekehrung etwas, das prozesshaft ist. Ja, nicht einmal hat man irgendwo in die Hand gehoben und das war's dann, sondern man bekehrt sich immer wieder aufs Neue und man hat es auch immer wieder mal nötig. Also ich habe es immer mal wieder nötig, mich zu Gott zu bekehren, wenn ich aus der Spur gelaufen bin und nicht aus seiner Schule gelaufen bin. Vielleicht bist du auch an diesem Punkt. Sagst, Mensch, ich muss mich wieder mal neu entscheiden, gerade in dieser Zeit. Gerade in dieser Zeit. Und das kam im Gebet von Markus so gut raus. Hey, wir haben einen starken Gott an unserer Seite. Lass uns das nicht vergessen. Und egal, ob es heute Corona und morgen was anderes ist, du bist in Gottes Hand. Ich bin in Gottes Hand. Egal, was passiert. Und ich will euch Mut machen, heute eine Entscheidung zu treffen, Gott vielleicht das erste Mal in deinem Leben und wenn nicht, vielleicht zum wiederholten Male, dein Leben in seine Hand zu geben. Und vielleicht, während wir alle mal die Augen schließen und nicht umherschauen, will ich euch diese Frage einfach stellen. Bist du bereit, heute eine Entscheidung neu oder das erste Mal für Gott zu treffen? Dein Leben in seine Hand zu geben. Ihm zu vertrauen, dass er den richtigen Weg für dich weiß. Ihm in allen Dingen deines Lebens zu vertrauen, egal wie du bist, egal was bisher war. Vielleicht ist dein Leben momentan total chaotisch. Macht nichts. Gott kommt mit jeder chaotischen Situation zurecht. Wenn du so empfindest und wenn du denkst, ja, das ist für mich heute dran, dann bitte ich dich einfach, deine Hand im Himmel entgegenzustrecken und sagen, ja, Herr, hier bin ich. Ich will einfach ein Zeichen geben. Ich entscheide mich oder ich entscheide mich auch neu für dich, mit dir zu leben, mich ganz in deine Hand zu begeben, dir zu vertrauen. Ja, danke. Ich warte noch einen Moment, ob jemand da ist. Dann lasst uns aufstehen und zusammen beten. Ihr könnt im Geist mitbeten, ich mach mich zum Fürsprecher für uns. Herr Jesus Christus, du hast dich für uns entschieden. Du hast dich für uns entschieden. Danke für diese Entscheidung, die aus deiner Liebe geboren wurde, zu jedem einzelnen Menschen. Du hast den Weg freigemacht zum Vater am Kreuz von Golgatha. Das war dein Herz, was gesprochen hat. Danke, dass du für uns gestorben bist und dass wir heute zu dir kommen dürfen und uns entscheiden dürfen für ein Leben mit dir und an deiner Seite. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass wir in deiner Hand geborgen sind, egal was kommt. Wir vertrauen dir, wir glauben dir, wir lieben dich. Danke, Vater im Himmel, dass du mit uns bist. Amen. 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 Ja, dann bedanke ich mich vielmals für euer Vertrauen und wünsche euch gesegnete, gute, starke Entscheidungen für euer Leben.